Guten Morgen miteinander. Ich bin gebeten worden, Schriftdeutsch zu sprechen, weil es Leute in unserer Mitte hat, die Schweizerdeutsch nicht verstehen. Mir macht das nichts aus, ich hoffe Ihnen auch nicht. Und ich rede verständlich. Unser Gottesdienst heute, so habe ich den Auftrag verstanden, hat einen etwas anderen Charakter als die anderen Gottesdienste. Es soll ein Gottesdienst sein, den auch die verstehen, die mit Gott nichts anfangen können. Wir haben vorhin so selbstverständlich von Gott gesungen, von dem, was er kann, was wir glauben. Walter hat auch erzählt von dem, was Gott tut. Aber es gibt hoffentlich Leute in unserer Mitte, die damit noch nichts anfangen können. Denn für sie ist dieser Gottesdienst. Wir möchten begründen, warum wir an Gott glauben, möchten helfen, Zweifel zu überwinden und vielleicht neu mit diesem Gottesdienst anfangen zu rechnen. Wer hat die Welt im Griff, ist unser Thema. Ich weiß nicht, wie hilflos Sie sich vorkommen. Manchmal habe ich den Eindruck, alles läuft an mir vorbei. Ich habe keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Das sind andere, die die Fäden ziehen. Zum Beispiel heute Morgen. Wer ist verantwortlich für die Sommerzeit? Wer hat das entschieden, dass die ganze Bevölkerung eine Stunde früher aufstehen muss? Wer hat das entschieden? Da müssen Leute im Hintergrund sein, die Lobbyarbeit treiben, damit alle schlussendlich mitmachen. Millionen von Menschen machen das mit. Ich habe hier eine Europakarte. Und man sieht, die roten Länder sind alles Länder, die in dieser Nacht umgestellt haben. Die anderen nicht. Ich war überrascht, als der Blick gestern im Online geschrieben hat, 100 Jahre Zoff um die Sommerzeit. 100 Jahre Zoff um die Sommerzeit war die Schlagzeile. Wie es beim Blick oft passiert, er übertreibt gerne. Es sind keine 100 Jahre, dass es die Sommerzeit gibt bei uns. Ich habe extra nachgeschaut. Am 25. Juli 1978 wurde von fast allen Ländern der damaligen Europäischen Union das Einführen der Sommerzeit beschlossen und 1980, also vor 38 Jahren, 1980 zum ersten Mal eingeführt. Interessant war ein kleines Detail. Die Schweizer Bevölkerung hat 1978 die Umstellung auf die Sommerzeit abgelehnt. In einer Volksabstimmung sagten die Schweizer, nein, wir wollen nicht umstellen. Wir sind ein eigenständiges Land, wie immer. Und trotzdem wurde die Sommerzeit 1981 auch in der Schweiz eingeführt. Gegen den Willen des Volkes. Was haben wir für einen Bundesrat? Der verfügt über unsere Köpfe hinweg. Man hat es damals begründet, eine kleine Insel innerhalb von Europa mit einer anderen Zeit, das geht nicht. Übrigens, die einheitliche Zeit, dass alle die gleichen Uhren haben, das hat mit der Industrialisierung zu tun, vor allem mit der Erfindung der Eisenbahn. Früher hat praktisch jedes Land eine eigene Zeit gehabt und da merkte man, wir brauchen irgendetwas Gemeinsames, damit das alles funktioniert. Ja, wer hat die Welt im Griff? Ich habe mal ein paar Autokraten, Männer, die den Eindruck haben, wir sind zuständig für diese Welt. habe ich hier mal vier verschiedene aufgeführt. Ich habe Xi Jinping zuerst genommen, weil er kürzlich ja eine Abstimmung war im großen Volkskongress und er wurde als Staatschef, als Generalsekretär und Oberbefehlshaber der Armee mit 2 Millionen Soldaten, die größte Armee der Welt, wurde er auf Lebenszeit gewählt. Und was mich vor allem erschreckt hat, Kritik an ihm ist strafbar. Muss ich das mal vorstellen. Wer etwas gegen den Staatschef sagt, und das wird ihm zugetragen, der wandert ins Gefängnis. So weit sind wir schon. Nehmen wir den zweiten. Wladimir Putin, der einfach frisch fröhlich ein Land annektiert, Krim, und in der Ukraine einfällt, aber getarnt, der Syrien unterstützt, den Machthaber Assad. Auch so einer, der einfach sagt, was er will. Und, interessant, er mischt sich sogar in die Wahlen anderer Länder ein. Ob die Gerüchte stimmen, ich weiß es nicht. Aber es heißt, dass auch der amerikanische Wahlgang letztes Jahr, als Trump gewählt wurde, von Russland beeinflusst war. Wer weiß es schon? Wer zieht die Strippen? Der dritte, Donald Trump, darf natürlich nicht fehlen. Er hat vorgestern wieder einen Minister entlassen. Und dort hieß es, er formt jetzt ein Kabinett von Hardlinern, damit er seine Ideen besser durchbringt. Der lästige Kongress, der ihm immer in die Quere kommt und er Rücksicht nehmen muss, er will jetzt vorwärts machen. Und der vierte, Erdogan in der Türkei, der Zehntausende ins Gefängnis wirft, zum Teil jahrelang ohne Gerichtsverhandlung, der als Mitglied der NATO einen Nachbarstaat angreift und eine Stadt erobert und sich feiern lässt. So weit sind wir schon. Sind das die, die die Welt im Griff haben? Und dann geschieht etwas, wo wir merken, das sind nicht Menschen, die das verursachen. Naturkatastrophen, die unsere Ohnmacht uns so richtig vor Augen führt. Ich habe hier vier Beispiele. Zum Beispiel die Erdbeben. Wenn es so ist, wie die Atheisten behaupten, dass Gott nicht existiert, dann darf man ihn auch nicht für die Erdbeben verantwortlich machen. Wie ist das aber, wenn man an Gott glaubt? Wie ordnet man ein Erdbeben oder den Tsunami von Japan zum Beispiel? Wie ordnet dann das ein? Oder ich habe die Schweiz genommen, Überschwemmung hier in Bern, das Mattenquartier, das plötzlich unter Wasser stand. Ich hätte Bondo nehmen können, den Murgang. Da stehen die Menschen daneben und können nur noch fotografieren und filmen. Aber niemand kann das aufhalten. Wer hat die Welt denn im Griff? Oder ich habe den weltweiten Wasserkampf. Vielleicht sehen Sie die Blitze, die da eingezeichnet sind. Das sind gewalttätige Auseinandersetzungen für Wasser. Wasser, das vor allem in der Sahelzone problematisch wird, da verhungern Tausende von Menschen, weil das Wasser fehlt. Israel zum Beispiel, der See Genezareth ist jetzt dann langsam bei der roten Marke, der sinkt und sinkt, weil es zu wenig regnet. Wer hat denn die Welt im Griff? Oder sind es die IT-Giganten, die das Sagen haben auf dieser Welt? Microsoft, Apple. Jeder und jede hat sein Smartphone. nicht zum Telefonieren. Selten telefoniert man mal mit dem Smartphone. Normalerweise kriegt man Botschaften oder sendet Botschaften. Es sind verschiedene Modelle auf dem Markt. Regieren die? Google? Wenn ich etwas nicht weiß, dann google ich. Das ist zum normalen Vorgang geworden, wenn ich eine Lücke habe in meinem Gedächtnis. Oder die verschiedenen Internetbrowser, sind das die, die die Welt bestimmen? Facebook ist zurzeit in der Krise, wegen der Daten, die geklaut wurden, Millionen von Daten. Sind das die, die die Welt regieren? Wir müssen einfach mitmachen. Wäre interessant, aber ich frage nicht öffentlich, wer kein Smartphone hat in unserer Mitte. Das hat um sich gegriffen. Meistens hat man zwei oder drei. Ein ganz altes, ein altes und ein neues. Wer hat die Welt im Griff? Wir machen mit, auch als Christen, wir machen mit. Ich kann mich erinnern, als die ersten Computer auftauchten vor etwa 40 Jahren, da hieß es bei den Christen, Hände weg vom Computer, das ist vom Teufel. Zeigen Sie mir einen, der nicht mit dem Computer umgehen kann. Höchstens noch die ganz alte Generation. Nehmen wir noch ein anderes, ein viertes Beispiel. Wer hat die Welt im Griff? Sind es die Religionen und ihre Vertreter auf dieser Welt? Ich habe mir mal ein paar Beispiele vorgenommen. Ist es der Buddhismus mit dem Dalai Lama, sehr beliebter Mann in der Schweiz, überhaupt in Europa, der bringt doch den Frieden in seiner friedfertigen Art? Oder sind es die Hindus? Ist ein Tempel in Gritzenbach bei Olten in der Schweiz, einen eigenen Tempel für die Hindus? Oder ist es der Islam mit seinen Millionen Gläubigen, die noch überzeugt sind von ihrer Religion? Oder ist es das Judentum, hier die Klagemauer von Jerusalem? Wer hat denn Recht? Oder sind wir es? Die Christen? Ich habe eine Karte gefunden, die aufzeigt, wie viele gibt es denn von den einzelnen Religionen. Christen haben immer noch die Mehrheit mit 33%, dann die Muslime mit 22,5%, Hindus, Buddhisten, Juden, sonstige und, man höre und staune, ohne Religion 11,5% der Menschheit. Wer hat denn Recht? Wer hat die Welt im Griff? Ist Religion wirklich nur Privatsache, was bei uns ja immer mehr behauptet wird? Ihr könnt doch den Glauben nicht anderen aufzwingen. Ist doch jedem seine Privatsache. Und dann kommen plötzlich Migranten in die Schweiz, mit muslimischem Hintergrund, die sind viel überzeugter von ihrer Religion als wir Christen selber. Und die Reaktionen sind sehr hilflos. Wie geht man denn mit denen um, die so überzeugt sind von sich und ihrer Religion? Was machen wir mit denen? Müssten wir auch überzeugter werden? Sollten wir auch eher mit Gott rechnen? Und jetzt rede ich von uns Christen. Wir Christen haben zwei große Nachteile, wenn es darum geht, dass wir unseren Glauben verkaufen wollen. Der erste Nachteil, wir haben keine Beweise, dass unser Glaube der richtige ist. Weil wir keine Beweise haben, nimmt man Zugriff zum interreligiösen Gespräch, jetzt kürzlich in St. Gallen wieder, wo die verschiedenen Religionen an einen großen Tisch eingeladen wurden, zum gemeinsamen Gott feiern. Und die, die nicht mitmachen, das sind die Intoleranten. Die Evangelische Allianz hat bei diesem Anlass in St. Gallen nicht mitgemacht. Und prompt heißt es, typisch Evangelikale, das sind die Intoleranten. Mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. Ich habe am Anfang meiner evangelistischen Tätigkeit habe ich stark versucht, den Glauben zu beweisen und habe es aufgegeben. Wer nicht glauben will, der findet immer Argumente gegen unseren Glauben. Immer. Unsere Schiene muss eine andere sein als die Beweise. Darauf komme ich dann nachher noch. Wir haben keine Beweise. Jetzt sagt mir vielleicht jemand oder einfach in Gedanken, ja, aber Israel ist doch ein Beweis Gottes. Da haben die Propheten vor 2000 oder 2500 Jahren vorausgesagt, sie werden zerstreut in alle Lande und dann kommen sie wieder zurück nach Israel. Und jetzt sind sie da, das ist doch ein Beweis. Gehen Sie mal nach Israel und diskutieren Sie mit den orthodoxen Juden. Die sagen, der Staat Israel ist nicht das, was in den Propheten vorausgesagt ist. Das ist eine menschliche Konstruktion. Menschen, die Zionisten, haben das erfunden und daraus einen Staat gemacht. Ich war baff, als mir ein Reiseführer in Israel das einmal sagte. Man findet immer Gegenargumente, wenn man Beweise liefern will. Unsere zweite Schwäche, wir sind nicht besser als die anderen. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, da wurde das Christentum mit dem Islam verglichen. Und es wurde nachgewiesen, dass die Blutspur der Christen mindestens ebenso lang ist wie die der Muslime. Wenn wir in den letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte blättern, dann erschrecken wir. Die ersten 300 Jahre, als die Christen in der Minderheit waren, das waren die guten 300 Jahre. Aber als die Christen ab dem 4. Jahrhundert die Macht hatten und sagten, wo es lang ging, da wurde aus den Unterdrückten wurden die Unterdrücker. Jetzt mussten die Heiden plötzlich glauben, ob sie glauben wollten oder nicht, an diesen Gott der Christen. Und die Blutspur, die durch die Inquisition und durch die Missionare, in Anführungszeichen, gelegt wurde, die ist erschreckend. Die römisch-katholische Kirche hat jahrhundertelang Menschen, die ihren Glauben nicht annehmen wollten, als Ketzer verurteilt, zum Teil verbrannt oder alle möglichen anderen bösen Dinge getan. Und Zwingli, als er die Reformation einführte und die Täufer nicht mit ihm mitmachen wollten, hat man die ersten in der Limmat ertränkt. Wir haben eine böse Blutspur. Und wir müssen nicht meinen, wir könnten die anderen überzeugen, weil wir besser sind als sie. Und das macht uns schwach. Aber das führt zur nächsten Frage. Wie zuverlässig sind denn unsere Grundlagen? Wir sind überzeugt von der Wahrheit der Bibel, trotz all dem, was ich jetzt vorhin gesagt habe. Wenn wir nicht überzeugt wären davon, dass die Bibel die Wahrheit ist, hätten wir sie nicht eingeladen. Wir sind überzeugt von der Wahrheit der Bibel, nicht einfach, weil wir Angst haben vor denen, die sie abschaffen wollen, sondern weil sich die Bibel millionenfach bewahrheitet hat in vielen, vielen Menschen, die sie ernst genommen haben. Damit sind wir schon mal ein bisschen auf der Spur, die ich nachher noch gerne begründen möchte. Kann man die Bibel denn heute noch ernst nehmen? Ist nicht längst bewiesen, dass sie überholt ist? Ich habe ein erschreckendes Zitat mitgenommen. Das stammt von der Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche. Letztes Jahr haben sie in Deutschland 500 Jahre Reformation gefeiert, weil 1517 Luther die Reformation eingeführt hat. Die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, hat ein Grundlagenpapier verabschiedet: Rechtfertigung und Freiheit, 500 Jahre Reformation. Und in diesem Grundlagentext steht folgendes Zitat. Ich sage nochmals, ich bin erschrocken. Seit dem 17. Jahrhundert werden die biblischen Texte historisch kritisch erforscht. Deshalb können sie nicht mehr so wie zur Zeit der Reformatoren als Wort Gottes verstanden werden. Kommt von der Kirche, nicht von irgendeinem Atheisten. Die Kirche sagt das schriftlich. Die Reformatoren waren ja grundsätzlich davon ausgegangen, dass die biblischen Texte wirklich von Gott selbst gegeben waren. Angesichts von unterschiedlichen Versionen eines Textabschnitts oder der Entdeckung verschiedener Textschichten lässt sich diese Vorstellung so nicht mehr halten. Was machen wir da? Wenn die Kirche selber die Bibel als Wort Gottes absetzt, nicht mehr als Wort Gottes gültig erklärt, was soll denn der einfache Christ mit der Bibel noch anfangen? Wenn nicht mal die Theologen unter sich eins sind und die Bibel verkündigen als Wort Gottes, muss man sich nicht wundern, wenn das Volk sich von der Kirche abwendet. Nehmen wir nochmals die Moslems. Die haben nicht die Bibel, aber sie haben den Koran und sind 100% überzeugt, das ist Gottes Offenbarung. Und dafür kämpfen wir. Und wehe, jemand verbrennt einen Koran oder tritt nur mit den Füßen auf den Koran, der ist erledigt. Die sind überzeugt, das ist Gottes Offenbarung. Und die haben einen Missionseifer, der den Christen längst abhanden gekommen ist. Kann man denn die Bibel noch ernst nehmen? Was ist historisch-kritische Forschung? Das ist eine Forschung, die festlegt, was könnte in der Bibel von Gott sein und was haben Menschen erfunden. Zum Beispiel, dass Jesus übers Wasser gegangen ist. Das ist wissenschaftlich nicht möglich, folglich ist das einfach eine Illustration, wie Jesus auch die Mächte beherrscht. Aber er ist nie übers Wasser gegangen, wird gesagt. Ich war in einer jungen Kirche und habe dort einen Abend gestaltet und habe unter anderem Johannes 14, Vers 6 zitiert. Jesus sagt dort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Pfarrer saß in der Gruppe drin, im Kreis. Und dann unterbrach er mich und sagte, das kommt nicht von Jesus. Das hat Johannes, der Verfasser des Johannesevangeliums, Jesus in den Mund gelegt. Ja, was soll ich? Aussage gegen Aussage. Wer hat recht? Kann man denn die Bibel noch ernst nehmen? Es gibt nur eine Möglichkeit, wie ich hinter das Geheimnis der Bibel komme, indem ich sie ausprobiere. Indem ich ein Experiment mache. Sonst komme ich nicht hinter das Geheimnis der Bibel. Was heißt das? Jesus sagte in Johannes 7, wer bereit ist, Gott zu gehorchen, wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Der wird merken. Wer bereit ist, Gott zu gehorchen, der wird merken, ob die Bibel wahr ist oder nicht. Das heißt ausprobieren. Ausprobieren heißt praktisch. Ich lese die Bibel und falls Sie die Bibel nicht kennen, dann empfehle ich Ihnen, fangen Sie im letzten Drittel der Bibel an, im sogenannten Neuen Testament, beginnend mit Matthäus. Lesen Sie das einfach mal so und sagen Sie zu Gott, falls du mir etwas sagst, falls du mir einen Befehl gibst, falls mir etwas beim Lesen klar wird, das nicht nur in meinem Kopf entspringt, sondern das du mir persönlich gegeben hast, dann gehorche ich. Dann tue ich das, was du mir gesagt hast. Jetzt können Sie mir vielleicht sagen, ja, ich habe die Bibel auch schon gelesen und es hat mir nichts gesagt. Ich habe sie wieder auf die Seite gelegt. Möglich ist, dass Sie an der falschen Stelle angefangen haben. Also wenn Sie bei 1. Mose 1,1 beginnen, ganz am Anfang, so liest man ja ein Buch. Man liest von vorne nach hinten. Wenn Sie dort anfangen, dann wird es spätestens bei 2. Mose 30 langweilig. Ein Gebot nach dem anderen. Das darfst du essen, das darfst du nicht essen, so musst du dich anziehen und so weiter. Und dann hört man auf. Es sei denn, ich interessiere mich für eine tiefere Schicht. Dann lese ich weiter. Darum sagte ich, fangen Sie mal bei Matthäus an. Und fangen Sie in der Bereitschaft an, Gott zu gehorchen, falls er Ihnen begegnet. Wie geht denn dieses Begegnen? Geht das nicht durch unser Denken? Logisch, es geht durch unsere Augen hinein, wenn Sie die Bibel lesen. Und setzt unsere Gedanken in Bewegung, aber das reicht noch nicht. Es muss tiefer kommen und das ist dann eben Gottes Idee, dass er mich plötzlich auf einer tieferen Schicht anspricht. Paulus sagt den Korinthern einer Gemeinde in Korinth, der natürliche Mensch, so wie er geboren wird, vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen. So wie wir geboren werden, haben wir keine Antenne für Gott. Und deshalb ist es, wenn mir jemand sagt, ich habe die Bibel auch schon gelesen, aber sie hat mir nichts gesagt, dann sage ich als erste Antwort, das ist sogar biblisch. Damit die Bibel zu uns spricht, muss Gott ein Wunder an mir tun. Er muss mir das Verständnis schenken für die tieferen Zusammenhänge der Bibel. Sonst komme ich nicht hinter das Geheimnis der Bibel. Aber wenn ich bereit bin, das zu tun, was Gott mir dann sagt, dann komme ich hinter das Geheimnis. Vielleicht noch ein zweites ausprobieren. In dem Vers, den ich vorher schon zitiert habe und ich nochmals zitiere, steht ein wichtiges Wort drin. Sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt, dann sagt er nicht zu Gott, sondern zum Vater, denn durch mich. Wir sollen nicht über einen abstrakten Gott diskutieren, der mit mir nichts zu tun hat. Vater heißt, da muss eine persönliche Beziehung da sein. Falls Sie einen Moslem kennen, fragen Sie ihn doch einmal, ob er Beziehung zum Vater im Himmel hat. Sie können auch sagen, ob er eine Beziehung zu Gott hat. Er wird sie groß anschauen. Das haben Moslems nicht. Sie glauben an Allah, aber das ist so eine unnahbare Größe, die man nicht erreicht, dass ein Moslem baff erstaunt ist, wenn ich ihm sage, ich habe aber eine Beziehung zu diesem Vater im Himmel. Ich sage das nicht richtend, sondern ich sage es, weil es für mich ein Vorrecht ist, dass ich diesen Gott kennen darf als Vater. Der Vater, der das Beste für mich will. Unsere Überzeugung ist, Gott hat die Welt im Griff. Und ich würde sagen, es ist ein Glücksfall, dass Gott die Welt im Griff hat. Denn Gott ist nach den Aussagen der Bibel der Schöpfer dieser Welt und hat ein großes Interesse daran, dass es dieser Welt gut geht. Wenn es einen gibt, der leidet an den Zuständen auf dieser Welt, an der Klimaerwärmung, an Erdbeben, an all dem, was wir nicht einordnen können, wenn es einen gibt, der leidet unter diesen Zuständen, dann ist es Gott selber. Er hat uns Menschen diese Welt anvertraut, damit wir das Beste daraus machen. Und die Menschen haben gesagt, wir machen das ohne dich, wir machen es besser und zerstören diese Welt. Die Bibel ist eindeutig. Bei Gott laufen alle Fäden zusammen. Es heißt in Hiob 34, Hiob, das ist auch ein Buch in der Bibel, das so heißt, Hiob 34. Wenn Gott wollte, könnte er seinen Geist und seinen Lebensatem aus dieser Welt zurückziehen, dann würde alles Leben mit einem Schlag sterben und die Menschen zerfielen zu Staub. Dass es diese Welt noch gibt, hat mit der Langmut, mit der Geduld Gottes zu tun, der das Beste für diese Welt will und der das Beste für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt will. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Und er wird auch das Ende dieser Welt einläuten. Nicht so, wie die Filmschaffenden es sich vorstellen, aber er wird sagen so, jetzt machen wir eine neue Erde und einen neuen Himmel. Das alles lesen Sie im letzten Buch der Bibel. Ich vertröste aber heute Morgen nicht auf die Ewigkeit. Es wird einmal alles gut werden. Sondern ich sage, Gott ist heute am 25. März 2018 an der Arbeit. Er sucht neue Menschen, die bereit sind, mit ihm zusammenzuarbeiten, die bereit sind, auf ihn zu hören und das zu tun, was er sagt. Solche Menschen sucht er. Und deshalb haben wir nicht nur einen Gottesdienst, den Menschen veranstaltet haben, sondern Gott selber möchte in diesem Gottesdienst sein Angebot an uns erneuern und sagen, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Ich möchte mehr aus deinem Leben machen, als du selber es kannst. Jesus hat einen neuen Begriff geprägt, als er hier war auf der Erde vor 2000 Jahren, das Reich Gottes. Das ist das Neue, das Jesus angefangen hat. Er hat etwas völlig Neues begonnen und seit er hier war, seit er am Kreuz für uns gestorben ist und seit er an Ostern auferstanden ist, sucht er nach Menschen, mit denen er zusammenarbeiten kann. Und deshalb das Ausprobieren vorher. Er möchte Menschen, die ihm gehorchen und tun, was er sagt. Dann wird diese Welt anders. Und das ist mein letzter Punkt. Ich kann diese Welt, diese große Welt mit Milliarden von Menschen, kann ich nicht verändern, aber ich kann meine kleine Welt, in der ich lebe, verändern. Wenn Jesus Christus mein Leben in die Hand bekommt, wenn er in mein Leben einzieht, dann verändert er zunächst einmal mich selber. Ich werde vom unmöglichen Menschen zu einem möglichen Menschen. Ich werde von einem, der dauernd anstößt, der andere verrückt macht, werde ich zu einem Menschen, der Interesse hat am Nächsten. Das wird zunächst mal meine Familie merken. Du bist anders. Was ist mit dir los? Und sie können sagen, weil Gott mein Leben übernommen hat. Deshalb bin ich anders geworden. Es merken die Leute an ihrem Arbeitsplatz, dass sie anders geworden sind. Wenn am Montagmorgen alle mit einem Stei in die Firma kommen und sie fröhlich erscheinen, wunderschön, das war wieder ein Sonntag, dann sagen sie, wo bist denn du gewesen? Wir können unsere kleine Welt verändern, wenn Gott in unser Leben einzieht. Und deshalb lade ich Sie jetzt zum Schluss ein, diesen Gott einzuladen in Ihr Leben hinein. Vielleicht sitzt jemand da, der sagt, das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie man das tut. Dann sind Sie hier an der richtigen Stelle. Wir sind nicht besser als Sie, aber wir haben es probiert und es hat funktioniert. Ich werde jetzt ein Gebet beten, wie Sie es vielleicht noch nie gehört haben. Ich bete einen Satz und dann mache ich eine kleine Pause. Und Sie können in der Stille mit Gott reden. Wir wissen nämlich, dass er hier ist, in diesem Saal. Jesus Christus hat versprochen, dass er dorthin geht, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Er wird ihr Gebet, wenn es denn ihr Gebet geworden ist, hören und sie ernst nehmen. Und so beten wir jetzt zusammen. Und ich lade Sie nochmals ein, beten Sie die Sätze, die ich jetzt sage, für sich in der Stille. Herr Jesus Christus, ich rede jetzt mit dir. Du bist da und hast heute Morgen zu mir gesprochen. Ich komme zu dir und bitte dich um Vergebung für alles, was falsch gelaufen ist. Ich habe lange ohne dich gelebt und bin meine eigenen Wege gegangen. Das tut mir leid. Ich möchte dich persönlich kennenlernen. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zeige mir meinen persönlichen Weg und führe mich. Nimm du mein Leben in deine Hände. Ich bin bereit, dir zu gehorchen. und setze mich zum Segen für andere Menschen. Amen. Vielleicht ist jemandem immer noch nicht klar, was das alles jetzt für Sie persönlich bedeutet. Ich stehe nachher noch zur Verfügung, solange Sie wollen. Sie können mich fragen, ausquetschen, können mich auch kritisieren, wenn etwas nicht so war, wie Sie es sich vorgestellt haben. Ich bin gerne bereit zum Gespräch. Auch andere aus der Gemeinde, vielleicht die, die Sie eingeladen haben heute Morgen, sind bereit zum Gespräch.